SRF 2 Kultur.
Kontext mit Angelika Schett zur Frage, welche Art von Homosexualität darf es sein? Eine Frage, die sich nicht nur auf dem Hintergrund des Outings eines prominenten Fußballers und den anschließenden Debatten stellt. Die Soziologin Silka Scholz von der Technischen Universität Dresden ist meine Gesprächspartnerin. Männerforschung gehört zu ihrem Arbeitsbereich und in der Sendung jetzt denken wir vor allem über männliche Homosexualität nach. Silka Scholz, im Winter bewundern wir ja zum Beispiel so rasante Skifahrer und wie sie da im Fernsehen rennen und springen und so weiter. Wenn sich ein Skifahrer jetzt so als homosexuell outen würde, gäbe das auch so viel Resonanz wie vor kurzem beim Ex-Profi-Fußballer Thomas Hitzlsperger?
Ich nehme an, es würde auch eine starke öffentliche Wahrnehmung geben, eben weil Skispringen gerade im Moment wird es ja sehr viel wieder geschaut. Es ist auch eine der beliebtesten Sportarten nach dem Fußball. Von daher würde ich annehmen, dass ein solches Outing auch erstmal in den Medien sehr stark wahrgenommen werden würde. Ich glaube aber, dass die Diskussion darum dann doch schneller abebben würde, als das jetzt bei dem Outing von Hitzlsperger der Fall ist. Einfach deshalb, weil Fußball doch nochmal viel mehr ein Feld, eine Männlichkeitspraxis ist, als dass das Skispringen im Moment ist. Gerade im Fußball ist es für Männer erlaubt und das gilt eben sowohl für die auf dem Fußballplatz als auch für die Zuschauer, Gefühle und Körperkontakte mit Männern zu haben. Aber die Grundbedingung dessen ist eben, dass jede homoerotische Konnotation dieser Handlung strikt tabuisiert ist. Und von daher ist es eben provokanter, wenn ein Profifußballer seine homosexuelle Orientierung in den Medien bekannt gibt, als wenn das ein Skispringer machen würde.
Also vielleicht beim Skispringen ist man ja auch viel eingewickelter und viel weniger erkenntlich, was man jetzt rein geschlechtlich ist. Beim Fußball sieht man das ja deutlich mit Kniestrümpfen und so.
Das ist richtig. Es wird auch durchaus in der Männlichkeitsforschung diskutiert, dass die Skispringer ja jetzt nicht so unbedingt einem männlichen Körperideal entsprechen. Viele sind ja sehr leicht. Auch das könnte ein Grund sein, dass der Fußball da stärker Aufmerksamkeit erregt bei dem Thema Homosexualität.
Würde sich jetzt aber ein Medaillengewinner, also während der bevorstehenden Olympischen Spiele in Sotschi, erstmals zu seiner Homosexualität äußern, dann hätte es ja wiederum eine andere, eine politische Note.
Das ist ganz genau der Fall. In Russland haben wir es ja sehr stark mit einer Tabuisierung von Homosexualität zu tun. Seit Juni 2013 gibt es ein Gesetz gegen homosexuelle Propaganda. Also es ist verboten, über andere nicht traditionelle sexuelle Beziehungen in den Medien zu sprechen. Und das resultiert sicherlich noch aus der langen Geschichte des Verbotes der Homosexualität in der Sowjetunion von 1934 bis 93.
Also man merkt schon, wer es macht, in welchem Berufsfeld, auch in welchem Land, in welcher Umgebung. Das spielt ja schon mal eine ziemlich wichtige Rolle. Womit hat das zu tun, dass es so kontextabhängig ist?
Das hat was damit zu tun, dass die Entwicklung in den gesellschaftlichen Feldern einfach unterschiedlich ist. Also das hängt davon ab, wie homosozial sie sind. Also homosozial ist immer so ein soziologischer Begriff. Das heißt, es sind eben nur Männer oder nur Frauen in diesem Feld und welche Werte in dem Feld vertreten werden. In der Politik ist es so, die Politik hat sich seit den 1980er Jahren sukzessive für Frauen geöffnet. Und wir haben dann mit dem Aufstieg von Frauen in die Spitzenpolitik parallel auch einen Aufstieg von homosexuellen Spitzenpolitikern. Und die Integration von Frauen und Homosexuellen symbolisiert eben die Modernität des Feldes Politik. Das Topmanagement, um einfach noch so ein Gegenbeispiel zu nennen, dann gilt das ja immer noch als eine männliche Bastion und dort wird Homosexualität eben immer noch verschwiegen.
Das finde ich jetzt spannend. Also analog quasi mit Frauen können auch homosexuelle Männer in der Politik, also haben die Einzug gehalten, im Gegenzug jetzt im Management weniger oder viel weniger. Das heißt ja, dass da was gleichgeschaltet würde.
Das hat was damit zu tun, wenn es sehr strikte Leitbilder gibt. Im Topmanagement ist es eben immer noch der heterosexuelle, verheiratete Familienvater. Der Soziologe Michael Hartmann hat gezeigt, dass auch noch ein spezifischer Klassenhabitus dazu gehört. Und das heißt, das Feld ist sehr geschlossen. Und dann kommen in der Regel weder Frauen noch andere Männlichkeiten. Das müssen jetzt gar nicht nur homosexuelle Männer sein, sondern eben auch Männer mit einer anderen ethnischen Herkunft rein. Also dann ist das Feld halt immer sehr geschlossen. Öffnet sich das, dann ist es nicht nur für Frauen offen, sondern eben auch für andere Männlichkeiten.
Das Thema Homosexualität, das blüht ja zurzeit wirklich in den Medien. Also einerseits mit dem homophoben russischen Präsidenten Putin, das Outing des schon erwähnten Fußballers, die aktuelle Debatte über Homosexualität in Baden-Württemberg. Dort gibt es eine Petition christlicher Aktivisten gegen den Aktionsplan für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt. Und im als liberal geltenden Frankreich gingen vor nicht allzu langer Zeit Zehntausende auf die Straße, um gegen die Ehe homosexueller Paare zu demonstrieren. Warum mobilisiert das Thema immer noch so? Denn eigentlich könnte man ja denken, wir seien darüber weg.
Es sind zwei Dimensionen, also zwei positiv gesprochen Herausforderungen. Das Thema mobilisiert deshalb, weil es einmal unser hegemoniales bürgerliches Familienmodell in Frage stellt, das eben immer noch auf dem verheirateten Paar und deren leiblichen Kinder beruht, also das, was wir soziologisch auch die Kernfamilie nennen. Und gleichzeitig hat es eben auch etwas mit dem hegemonialen Männlichkeitsmodell zu tun, das in der bürgerlichen Gesellschaft ganz strikt mit Heterosexualität verknüpft ist und dann eben auch mit der Position des Familienernährers. Und das wird eben beides in Frage gestellt durch homosexuelle Paare.
In der Schweiz ist Homosexualität seit 1942 legal, in Deutschland erst seit 1969. Heute, so sieht es aus, das sprach ich auch schon an, scheinen wir ja viel weiter in westlichen Ländern diesbezüglich. Aber es ist ja auch hier nicht egal, wir sprachen ja schon von der Kontextabhängigkeit, ob ich zum Beispiel jetzt auf dem Dorf aufwachse oder in der Stadt. Zum Beispiel in Berlin, in großen Städten, davon gehen wir ja aus, können Lesben und Schwule offen leben, wie es noch vor zwei Jahrzehnten überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Aber so ganz in Ordnung ist die Welt der Menschen in der Stadt im Hinblick auf Homosexualität ja auch nicht.
Also zum einen kann man ganz sicher sagen, dass es im Freizeitbereich ja dann eine Kultur gibt, in der Schwule und Lesben sich treffen können, in der das auch legitim ist, die auch anerkannt ist. Aber schauen wir auf den Beruf, dann sieht es eben schon wieder anders aus. Also bewegt man sich in den Etagen des Top-Management, dann überlegt man sich, glaube ich, sehr wohl, ob man sich outet oder nicht. Im Kontext jetzt des Outings von Hitzlsperger findet man im Manager-Magazin und in anderen Medien ja auch wieder eine große Debatte dazu, dass es eben gerade in dem Bereich immer noch sehr negativ ist, wenn man sich outet. Und von daher könnte man eben, das ist so ein Ausdruck des Soziologen Andreas Heilmann, von einer Normalität auf Bewährung sprechen. Je mehr Homosexuelle angepasst sind an den Lebensstil der Mehrheiten, desto weniger Unbehagen lösen sie aus, desto mehr sind sie akzeptiert. Aber je unterschiedlicher sie leben, desto mehr Aufmerksamkeit erlangen sie dann eben doch noch.
Müssen homosexuelle Männer quasi in einer festen Partnerschaft leben? Sie sprachen das ja auch schon mal an, möglichst so wie die Heteros, und eben zeigen, dass sie das genauso können wie die, damit sie nicht irritieren.
Es wird auch sehr wohlwollend wahrgenommen, und diese Studie über die Outings von Politikern, die hat gezeigt, dass alle Spitzenpolitiker, die in der Studie untersucht worden sind, darauf verwiesen haben, dass sie in einer monogamen Beziehung leben, also dass sie damit der Mehrheit auch entsprechen. Und ein sehr schönes Beispiel ist, also Wowereit hat dann in Berlin ein Sadomaso-Festival eröffnet und das wurde ihm sehr übel genommen. Also immer wenn es darum dann geht, Sexualitäten, die nicht so der Mehrheitsgesellschaft zu entsprechen, dann gibt es dann doch wieder eine negative Medienkritik.
Also da muss was domestiziert sein, damit es akzeptiert wird.
Ja.
Der Beruf hat ja mal zuerst mit Homosexualität überhaupt nichts zu tun. Es gibt Dachdecker, Lehrer, Ärzte, Busfahrer, alle. Sind es oder sind es nicht? Nur, das ist ja auch so, der schwule Coiffeur irritiert weitaus weniger als der schwule Fußballer oder Boxer. Da haben wir ja doch ganz bestimmte Männlichkeitsbilder im Kopf.
Also beim Friseur liegt das Klischee nahe, das ist jemand, der sich um die Schönheit kümmert. Da wird dann leicht so eine Assoziation zur Verweiblichung gezogen. Und das scheint, wenn es um den schwulen Friseur geht, auch ganz legitim zu sein. Dem wären dann eben Fähigkeiten zugeschrieben, besonders sensibel zu sein und sich eben besonders gut um das Aussehen seiner Kundinnen kümmern zu können. Im Fußball ist das nicht so legitim, weil eben der Fußball doch immer noch mit sehr stereotypen Männlichkeitsbildern verknüpft ist.
Schwulsein stellt ja offenbar das Bild vom Mann, wie er zu sein hat, mächtig in Frage. Was wird da genau in Frage gestellt?
Wenn wir uns dem Fußballplatz zuwenden, dann ist es ja so, dass das doch noch ein Ort ist, an dem ganz legitim männliches Risikohandeln ausgelebt werden kann. In anderen gesellschaftlichen Bereichen ist das gar nicht mehr so legitim. Der Fußball gilt als ein Kampfsport und hier sind vor allen Dingen harte und aggressive Körperkontakte zwischen den Männern möglich und das ist eben auch Männlichkeit assoziiert.
Beim Fußball spielen ja zum Beispiel bei Länderspielen spielt ja auch die Nationalität eine Rolle. Also da identifiziert man sich ja auch mit dem jeweiligen Land, also die Fußballzuschauer. Ist das dann auch schwierig, wenn man sich dann quasi mit Nation und Homosexualität identifizieren müsste?
Also der Zusammenhang von Nation und Geschlecht, der hat sich ja im 19. Jahrhundert herausgebildet mit der Einführung der Wehrpflicht und damit des Militärs. Und wir haben so einen Zusammenhang von Nationalität, Männlichkeit und Militär. Lange Zeit hat eben das Militär auch die Nation repräsentiert. Das hat sich natürlich grundlegend verändert. Die Bundeswehr ist heute nicht mehr so zentral für Nationalbewusstsein. Das hat sich auf den Sport verschoben. Auch in einer spielerischen Art und Weise, wie wir ja bei solchen Sachen wie der Weltmeisterschaft 2006 gesehen haben, dem sogenannten Sommermärchen. Und man kann sich jetzt hier die Frage stellen, warum das so ist. Also die Frauenfußballmannschaften haben ja doch viel weniger Zuschauerinnen. Und so kann man sagen, immer noch wird Nationalität stärker durch den Männerkörper repräsentiert. Und das ist dann implizit, wäre meine These, der heterosexuelle Männerkörper, ohne dass das direkt ausgesprochen wird.
Kontext fragt heute, welche Art von Homosexualität darf es sein? Ich bin im Gespräch mit der Soziologin Silka Scholz. Wir sprachen darüber, dass bei aller Liberalität in unseren westlichen Gesellschaften Homosexualität immer noch die Gemüter zu erhitzen vermag, was eben auch mit dem traditionellen Bild vom Mann zu tun hat. Silka Scholz, Sie sind in einem Beirat zur Jugendpolitik, da geht es um Lebenswelten von männlichen Jugendlichen zwischen 14 bis 20 Jahre. Welche Vorstellungen von Männlichkeit lassen sich denn bei den jungen Männern ausmachen?
Da kann man zunächst erstmal sagen, die Jungen sagen heute, dass also sie finden, Geschlechterstereotypen sind gar nicht mehr so strikt, wie die Erwachsenen immer annehmen, dass das der Fall sei. Sie sagen also, Junge sein heutzutage ist sehr plural und das leuchtet auch unmittelbar ein, wenn man sich anschaut, dass es ja sehr viele Jugendkulturen gibt, die, wenn man genau hinschaut, dann häufig jungen Kulturen sind. Und da haben wir es durchaus mit sehr unterschiedlichen Männlichkeitsvorstellungen zu tun. Also um so ein paar Beispiele zu nennen, die Skater oder die Hip-Hopper verbunden mit den Rappern. Das sind durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen von Männlichkeit, die haben. Aber es scheint mir doch so zu sein, dass es so etwas wie ein Limit of Masculinity zu geben scheint. Das heißt, alles ist nun doch wieder nicht möglich. Und da ist ein sehr gutes Beispiel die Jugendkultur der Emos. Da finden Sie auch Mädchen und Jungen anteilmäßig. Das ist eine Jugendkultur, wo die Jugendlichen sehr auf den Ausdruck von Gefühlen gehen. Die sind häufig sehr schwarz gekleidet, sehr stark geschminkt. Also die Jungen und Mädchen unterscheiden sich nicht so stark. Und das Ziel ist eben wirklich, also ihre Emotionen von Verletztheit, von Schmerz und so weiter zum Ausdruck zu bringen. Und diese Jugendkultur wird sehr stark in den Medien beschimpft. Oder wenn diese Jugendlichen Bilder von sich ins Netz stellen, dann werden sie sehr negativ argumentiert. Und das zeigt schon, dass also Männlichkeit doch immer noch nicht mit so einem starken Ausdruck von Gefühlen und von Verletzlichkeit in der Gesellschaft zusammenpasst.
Männliche Jugendliche beschimpfen sich gern und oft, du bist schwul oder du bist eine Schwuchtel. Und auf Berliner Schulhöfen, so las ich, gehöre du schwule Sau zum Schimpfwort Nummer 1. Warum tun sie denn das immer noch?
Na, ich würde sagen, in einer pluralen und individualisierten Gesellschaft verflüssigt sich ja auch, was es heißt, männlich zu sein. Und von daher muss das eben ausgehandelt werden. Und schwul scheint so eine Art Grenzmarkierung zu sein. Bis hierhin und nicht weiter. Der Soziologe Andreas Heilmann sagt, also schwul, das ist die symbolische Chiffre, um einen Mann als nicht männlich zu klassifizieren. Und die Jugendlichen handeln also in ihren einzelnen Kulturen, in ihrer Peer Group genau aus, was als männlich gilt und was nicht, indem sie eben sagen, na, das ist ja jetzt hier schon schwul. Ne? Das ist also sozusagen die Metapher, ohne dass das wirklich was mit Homosexualität im Sinne von Sexualität zu tun hat.
Warum schafft dieser Begriff es? Denn Sie haben es gerade ja schon umrissen. Warum schafft der Begriff, diese Markierung so präzise immer noch zu leisten?
Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dann tatsächlich mit dem Geschlechtsakt zu tun. Bei homosexuellen Partnern ist einer in der Situation, penetriert zu werden. Das heißt, er ist in der passiven Position. Und das ist eigentlich die Position, die in unserer Kultur den Frauen zugeschrieben wird, die als weiblich gilt. Und man könnte sagen, der Mann, der penetriert wird, hat also keinen sexuellen Subjektstatus. Er wird zum Objekt und damit wird er symbolisch verweiblicht. Und das ist dann eben mit einem Verlust von Männlichkeit gleichzusetzen. Das sind ziemlich komplizierte symbolische Zuschreibungen, die, glaube ich, den meisten, die jetzt das Wort Schwuchtel und Schwul benutzen, gar nicht bewusst sind. Aber die liegen darunter, warum das eben überhaupt funktionieren kann, als eine Chiffre, als nicht männlich klassifiziert zu werden.
Und wer so beschimpft wird, der muss ja gar nicht schwul sein, aber der entspricht einfach nicht den männlichen Werten, die in seiner Gruppe gelten. Ist ja noch schwierig. Haben Sie da etwas feststellen können, wenn Sie mit jungen Männern gesprochen haben, also die zum Beispiel so beschimpft werden?
Na, sie benutzen das häufig auch als ein Spiel. In den Gesprächen, die ich geführt habe, kam dann heraus, ja, man benutzt das also auch unter Kumpels durchaus mal, um so eine Grenze zu markieren. Dann wird das nicht übel genommen. Aber kommt das von jemandem, der eben nicht zur Peer Group gehört, dann funktioniert "du bist ja wohl schwul" durchaus als eine Beleidigung und als eine Beschimpfung. Für Jugendliche, die jetzt allerdings wirklich eine homosexuelle Orientierung an sich bemerken oder eine sexuelle Orientierung, die zunächst erst einmal nicht heterosexuell ist, ist es natürlich wirklich kompliziert. Und das zeigen auch die wenigen Untersuchungen, die es dazu gibt, dass diese Jugendlichen sich dann in der Adoleszenz häufig sehr allein fühlen, kaum Ansprechpartner haben und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Das leuchtet auch sehr ein, weil in einem solchen Klima wird man kaum von sich sagen wollen, dass man jetzt tatsächlich sich schwul fühlt. Hinzu kommt ja wahrscheinlich auch, dass das ja für den jungen Mann auch nicht etwas ist von heute auf morgen. Der wacht ja nicht an irgendeinem Tag auf und weiß, ich bin schwul. Das ist ja auch alles gar nicht so klar.
Nee, das sind ja auch immer längere Prozesse. Man spricht ja deshalb auch von einem Coming-out-Prozess, der gar nicht unbedingt in der Adoleszenz stattfinden muss, sondern eben auch viel später, also wie wir ja bei Hitzlsperger dann auch gesehen haben.
Das Interessante ist ja auch, dass junge Männer sich heute schön machen. Also die Mädchen machen sich schön vom Spiegel, wenn sie weggehen, und die Jungen auch. Besonders auch in ganz bestimmten Gruppen, die sich modisch definieren, wie auch immer. Wie kommen denn da Männer oder junge Männer damit zurecht, wenn sie sich da auch so hübsch machen vom Spiegel? Ist das dann jenseits der Weiblichkeit?
Ja, das ist jenseits der Weiblichkeit, und zwar deshalb, weil sich hier historisch ganz grundlegend was verändert hat. Im Bürgertum verschwindet der männliche Körper ja zunächst einmal hinter dem Anzug. Also der Soziologe Michael Meuser spricht deshalb auch immer sehr pointiert vom bürgerlichen Mann ohne Körper. Und das hat sich ja in den letzten Jahren ganz grundlegend verändert. Also der Mann hat wieder einen Körper bekommen und es gilt eben mittlerweile als Ausweis von Männlichkeit, einen gepflegten und gestylten Körper zu haben. Das ist neu, und gerade die jungen Männer wachsen eben in so einer Kultur auf, dass es ganz wichtig ist, also sich auch um seinen Körper zu kümmern, seinen Körper zu präsentieren. Und dann gibt es eben in den einzelnen Jugendkulturen dann sehr unterschiedliche Körperideale.
Zum Beispiel, von wo bis wo reicht das Spektrum?
Ich würde sagen, also beim Hip-Hop sieht man ja eine bestimmte Form von Kleidung vor allen Dingen auch. Es reicht auch hin, nochmal, wie gesagt, bis zu den Emos, die dann ja einen sehr androgynen Stil haben, der aber wiederum dann schon wieder als problematisch gilt.
Wenn wir jetzt mal so einen Mann, den wir alle mehr oder weniger im Kopf haben, weil wir ihn oft sehen, wie den David Beckham, wenn wir den so angucken auf Werbeplakaten, in der Unterhose oder so, dann hat er eine Körperrasur, er hat Muskeln, aber nicht so unangenehm wie ein Bodybuilder, sondern ebenso nett. Und eine gute Figur hat er auch. Und was bedeuten eigentlich solche Vorbilder für junge Männer von heute? Also der männlich behaarte Mann ist nicht mehr aktuell, das war er ja mal, der galt ja so als sehr potent. Die Körperrasur wird zur Option. Die müssen sich doch dann auch fragen, wenn sie das dann für sich machen, ist das jetzt was Schwules, was ich da mache oder nicht?
Bei Beckham ist es ja wirklich interessant, wenn man sich seine Entwicklung anschaut, also die Zeiten, wo er mit langen Haaren und einem Haarband und lackierten Fingernägeln rumgelaufen ist. Die sind ja lange vorbei. Den Typ, den Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja der Beckham, wie wir ihn aktuell kennen. Also deutlich wieder zurückgenommen, diese Grenzüberschreitung, und wieder hin zu einem stärker männlichen Körperideal, würde ich sagen. Bei den Jugendlichen ist es halt so, also das mit der Körperrasur, das hängt, glaube ich, mit der Generationszugehörigkeit zusammen. Wir finden das vielleicht merkwürdig, aber für die Jugendlichen ist es normal. Also wenn man sich Studien anschaut aus dem Bereich der Jugendsexualität, wie sie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht werden, dann zeigt sich, die Jugendlichen beginnen sich sofort zu rasieren, wenn die Körperbehaarung anfängt. Und es ist dann durchaus ein Thema, ob jetzt die Brusthaare ganz rasiert werden sollen oder ein bestimmter Teil stehen bleibt, ob man sich die Beine rasiert oder nicht. Das sind dann wieder Aushandlungsprozesse. Aber im Großen und Ganzen gehört es heutzutage zur Normalität, dass die männlichen Jugendlichen sich auch rasieren.
Also Beine rasieren war ja eher so Frauensache.
Daran kann man eben sehen, dass sich wirklich die Körperideale auch ständig verändern. Gleichzeitig, Sie hatten ja davon gesprochen, dass die jungen Männer sich rasieren. Bei den 20- bis 30-Jährigen haben wir ja in bestimmten Milieus starke Gesichtsbehaarung. Also ein Bart zu tragen, der auch nicht so besonders gepflegt ist, ist ja zum Beispiel unter Studierenden total angesagt im Moment.
Ah ja, warum?
Ich vermute, das hängt mit einem bestimmten Typus zusammen von Popmusikern, also junge Männer, die eben sensible Songs in den Medien bringen. Ich muss jetzt bisschen passen, weil mir die Namen gerade nicht einfallen, als Leitbild gelten und was ich noch weiter ausführen wollte. Also in der Tat kann man sehen, dass in der Präsentation, wie sowohl Jungen als auch Mädchen sich im Internet auf irgendwelchen Plattformen, sozialen Netzwerken präsentieren, sehr viel zu tun hat, wie die aktuellen Stars sich in den Medien präsentieren. Also sie kopieren nicht einen einzelnen Star, aber sie kopieren dann diesen Typus von sensiblen Musikern, also dass es dann Fotos gibt, auf denen sich junge Männer alleine mit Gitarre darstellen und ähnliches.
Also das geht dann wieder, ohne dass die Angst entsteht, jetzt bin ich zu sehr verweiblicht.
Das Interessante ist, das ist eine Untersuchung von Clarissa Scheer, die sich diese, glaube ich, knapp 2000 Bilder angeschaut auf einer Plattform. Ich glaube, das ist auch eine Festzeit, eine Schweizer Plattform. Sie sagt, es geht unter der Bedingung, dass die Jungs sich trotzdem sehr distanziert darstellen. Also das heißt, sie laufen dann mit der Gitarre durch den Wald und haben dem Publikum den Rücken zugedreht. Und wenn man das vergleicht mit den Fotos, die Mädchen von sich ins Netz stellen, die häufig Gesichtsaufnahmen zeigen, dann sieht man schon, dass dort doch nochmal sehr geschlechtsspezifisch kodierte Darstellungen von Gefühlen im Umgang sind.
Da drücken sich Mädchen immer noch deutlich anders aus als Männer, als junge Männer.
Also bei den Mädchen geht es dann sehr stark darum, konkrete Emotionen auszudrücken, beispielsweise eben Liebeskummer, Verletzlichkeit, Trauer. Und bei den Jungen ist es erstmal so eine Art Sensibilität, ohne dass man jetzt einen Rückschluss auf ganz genaue Gefühle von den Bildern schließen kann.
Die haben die Ressource Sensibilität mit allen Geheimnissen noch. Also eigentlich ja so ein bisschen ambitiöser als das bei den Mädchen. Die bekennen ja dann Farbe.
Das könnte man so sehen, ja.
Ich habe ja vorhin schon gefragt, dass man ja nicht von heute auf morgen aufwacht und denkt, oh, jetzt bin ich homosexuell und mein Leben wird sich diesbezüglich sehr ändern. So kann es ja auch für heterosexuelle Männer, junge Männer so sein, dass sie ja auch immer wieder sich versichern müssen, dass sie das sind, was sie sind.
Ja, also alle sozialpsychologische Studien zeigen, dass der Adoleszenz eben ja auch die Jugendlichen erst mit körperlichen Veränderungen zu tun haben und erst in diesem Kontext dann das, was wir eine geschlechtliche Identität nennen, ausgeprägt wird. Und das ist für alle Jugendlichen, egal welche sexuelle Orientierung sie entwickeln, ein komplizierter Prozess.
Silka Scholz, wir befassen uns jetzt hauptsächlich in der Sendung mit männlicher Homosexualität. Es sieht doch so aus, als sei unsere Gesellschaft sehr viel toleranter, gelassener, wenn es um lesbische Frauen geht. Das hat ja wahrscheinlich auch was mit der unterschiedlichen Wahrnehmung von männlicher und weiblicher Sexualität zu tun und nicht unbedingt mit nur mehr Offenheit gegenüber Frauen.
Ich glaube fast, dass es weniger mit Sexualität, sexuellen Praktiken an sich zu tun hat, als dass es um die Geschlechterordnung geht, dass eben das Männliche in unserer Gesellschaft immer noch als Norm gilt und mit gesellschaftlichen Machtpositionen verknüpft ist und dass man auf der Seite derjenigen, die ja sowieso dann nicht die zentralen Machtpositionen haben, toleranter sein kann.
Es sieht ja so aus, Silke Scholz, als gehe es bei dieser Zuordnung Homosexualität, Heterosexualität und wie jeweils gewertet wird, als hänge das vor allem auch mit der Machtfrage zusammen.
Ja, das denke ich schon, dass das mit der Machtfrage zusammenhängt.
Das würde ja heißen, dass eine Gesellschaft, in der jetzt die Gleichberechtigung durch und durch durchgesetzt wäre, auch da nichts mehr Probleme hätte.
Mit den sexuellen Orientierungen? Ja. Ich finde das sehr schlüssig, dass der Soziologe Andreas Heilmann davon spricht, dass Outings, dass es da eben nicht nur um sexuelle Orientierungen geht, sondern dass es da immer gleichzeitig auch um Klassifizierungskämpfe um Männlichkeiten geht. Also was ist anerkannt, welche Männlichkeit darf man haben, um eben Politiker zu sein, um Topmanager zu sein und Ähnliches. Also diese Hintergründe, denke ich, spielen da immer eine Rolle.
Ich habe gelesen, die Rechte für Schwule und Lesben, die spiegelten das zivilisatorische Niveau eines Landes. Und es zeige sich auch, dass freiheitliche, liberale und tolerante Gesellschaften zugleich innovative und auch Gesellschaften, die immer mehr in den Wohlstand gehen, seien. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Einschätzung?
Der Einschätzung kann man zustimmen. Man sollte aber gleichzeitig das Augenmerk nochmal darauf richten, dass es natürlich nicht nur Marginalisierung im Hinblick auf sexuelle Orientierung gibt, sondern auch auf ethnische Minderheiten und Ähnliches. Also, dass es eben immer dann darum geht, dass jeder anerkannt wird, egal welcher Herkunft er ist und welche Orientierung er hat oder sie hat.
Danke, Silke Scholz. Das war Kontext zur Frage, welche Art von Homosexualität darf es sein? Mit der Soziologin Silke Scholz. Mein Name ist Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.